Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Was läuft falsch im Matheunterricht? Mathe bleibt ein Sorgenkind der Bildungspolitik. In der Oberstufe kann offenbar nur ein Drittel der Schüler das, was sie eigentlich können sollten. Und wir reden gleich mit einer Mutter, die sagt, unser Familienleben wird dadurch schwer belastet, dass wir oft auch Hilfslehrer unserer Kinder sind. Gerade erst vorgestern haben wir wieder gehört, dass bei PISA voll durchschlägt, dass viele deutsche Kinder ungern bis gar nicht lesen. Wovon weniger die Rede war, war Mathe. Die Leistungen werden nicht besser, sondern sie stagnieren. Und alle Jahre wieder gibt es in verschiedenen Bundesländern Streit darüber, ob die Matheaufgaben im Abitur zu schwer waren oder Abiturienten in der Masse heute einfach nicht mehr auf Oberstufenniveau Matheaufgaben lösen können. An der Uni geht das dann weiter. Schon seit vielen Jahren klagen die deutschen Unis über die unzureichenden Mathekenntnisse der deutschen Abiturienten. Was läuft da falsch? Das wollte jetzt auch die Kultusministerkonferenz mal beantwortet haben. Sie hat Experten befragt, doch hier zeigt sich, viele sind ratlos. Sebastian Engelbrecht.
Schon in der 9. Klasse erreichen nur 45% der Schüler den Regelstandard. Das hat Petra Stanert, Professorin am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen an der Berliner Humboldt-Universität, in einer Studie herausgestellt.
Was wir sehen, ist einmal, dass es doch einen recht hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern gibt, die überhaupt kein Interesse an Mathematik haben. Vor allem die Mädchen, aber auch bei den Jungen ist der Anteil recht hoch. Und vor allem hat er sich bei den Jungen ungünstig entwickelt zwischen 2012 und 2018. Allerdings sehen wir bei den Jungen insgesamt eine ungünstige Entwicklung in den Interessen, auch an den naturwissenschaftlichen Fächern.
Stanert stellte fest, dass die mathematische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler auf niedrigem Niveau stagniert. In 5 Bundesländern hat sie sich zwischen 2012 und 2018 verschlechtert. In Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und in 3 ostdeutschen Ländern, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Es mangelt an vernetztem Wissen, an Überblickswissen. Grundlagen aus der Mittelstufe sind den Oberstufenschülern schon nicht mehr im Kopf. Den Befund der Studie von Petra Stanert bestätigt Professor Olaf Köller, Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und der Mathematik in Kiel, im Blick auf Abiturienten.
Die Ergebnisse sind sehr robust, eigentlich seit 20 Jahren. Wir sehen immer wieder, nicht mehr als ein Drittel der Abiturientinnen und Abiturienten beherrscht wirklich die Mathematik der Oberstufe.
Die Frage, woran es liegt, dass deutsche Schülerinnen und Schüler die Mathematik so schlecht beherrschen und sich nur wenig dafür interessieren, gibt der Wissenschaft Rätsel auf.
Wir können jetzt auch nicht die weitere Öffnung des Gymnasiums der letzten Jahre dafür verantwortlich machen, sondern wir hatten im Fach Mathematik schon immer ein Problem. Und das ist auch fachspezifisch. Es betrifft die Mathematik, es betrifft teilweise auch die Physik, über die wir aber weit weniger wissen. Es betrifft beispielsweise nicht das Fach Englisch.
Der Vorsprung von Jungen vor den Mädchen bei den Leistungen in der Mathematik ist zwischen 2012 und 2018 gesunken. Hierfür hat die Psychologin Petra Stanert von der Humboldt-Universität eine Erklärung.
Es könnte unter anderem daran liegen, da gibt es einige Evidenz dafür, dass in den Schulen mehr Wert gelegt wird auf selbstständiges Lernen, selbstorganisiertes Lernen und dass Jungen an dieser Stelle doch größere Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Lernprozesse zu organisieren, zu steuern, auch dran zu bleiben als die Mädchen.
Warum die Bildungsforscher darüber hinaus angesichts der Mathematikschwäche rätseln, erklärt Olaf Köller vom Leibniz-Institut in Kiel.
Die Gründe sind schwierig herauszubekommen. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass, wenn wir Forschung machen wollen in der gymnasialen Oberstufe, wir in der Regel keine Genehmigungen bekommen, um Oberstufenuntersuchungen durchzuführen. Sie müssen bedenken, die Kultusministerien müssen das genehmigen und die Schulen müssen dann auch ihre Oberstufen öffnen. Und unsere Gymnasien tun sich unheimlich schwer, ihre Oberstufen für Forschung zu öffnen.
Wenn die Diagnose unklar ist, fällt auch die Therapie schwer. Müssen die Lehrer besser fortgebildet werden? Brauchen sie neue Unterrichtsmethoden? Haben die Schüler verlernt, sich zu konzentrieren? Oder müssen Hochschulen und Schulen besser kommunizieren über Erwartungen an die mathematischen Leistungen? Über all das wird kontrovers diskutiert an Schulen, unter Bildungsforschern, in Kultusministerien. Schulleiter Markus Spindler aus Halle in Westfalen wagt eine Antwort.
Der Unterricht soll vor allem heutzutage Spaß machen, aber den Spaß bekomme ich nicht, indem im Mathebuch das Thema heißt mein Pferd, mein Hamster, mein Handy. Den Spaß bekomme ich, indem ich den Schülern vermittle, wie super das ist, etwas zu verstehen, was Mathematiker zum Beispiel im alten Rom, im alten Ägypten vor 2000 Jahren gefunden haben und was man bis heute als Kulturgut der Menschheit betrachten kann.
Spindler glaubt nicht an den Erfolg durch pädagogische Neuerungen. Sein Credo: Üben, üben, üben.
Die PISA-Studie, wir hatten es ja gerade schon mal davon, hat deutlich gemacht, wieder einmal, dass viele Jugendliche in Deutschland nicht gut lesen können. Der Buchhändler Otto Sender, der hatte bereits vor 16 Jahren die Idee, deshalb Lesementoren in die Schulen zu schicken, also Leute, die keine Lehrer sind. Er gründete den Mentorverein und der vermittelt genau solche Lesepaten. Die Mentoren, die kümmern sich ehrenamtlich um Kinder und Jugendliche, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. Stefanie Kowalewski stellt Ihnen eine solche Lesementorin vor.
Es ist kurz vor 11 an der Gemeinschaftsgrundschule Hockstein in Mönchengladbach und die dritte Schulstunde für Karin Winkens.
Ich bin 65 Jahre alt und ich mache seit 1,5 Jahren diesen Job hier als ehrenamtliche Lesehelfer.
Die Frau mit dem flotten Kurzhaarschnitt hat Jahrzehnte im Jugendamt gearbeitet, hat einen guten Draht zu Kindern und viel Geduld, sagt sie. Jetzt im Ruhestand ehrenamtliche Lesementorin zu sein, ist für sie eine Herzensangelegenheit.
Also ich persönlich lese auch sehr, sehr gerne. Ich bin der Meinung, gerade Lesen ist wie eine Stützmauer in einem Haus. Wenn die wegbricht, bricht das ganze Haus ein. Und ich finde, das ist das Wichtigste, was man überhaupt im Leben so braucht.
Deshalb kommt sie einmal in der Woche in die Grundschule, um mit 3 Kindern das Lesen zu üben, nacheinander. Sie schenkt ihre ganze Aufmerksamkeit jeweils nur einem Kind, eine Schulstunde lang für mindestens 1 Jahr. Das ist die Förderphilosophie des Mentor-Leselernhelfer-Verbandes. Es wird laut. Die Schüler der 2a kommen vom Pausenhof zurück in die Klasse. Mathematik steht jetzt auf dem Stundenplan. Außer für die 7-jährige Rehm. Das zierliche, kurdischstämmige Mädchen hat jetzt ihre wöchentliche Lesestunde mit Karin Winkens. Zur Begrüßung umarmen sich die beiden herzlich.
Hallo Rehm! Freust dich, dass wir uns heute sehen? Ja?
Die 2 setzen sich am Ende des Ganges an einen Tisch vor dem Fenster. Karin Winkens zeigt Rehm, welche Bücher sie heute dabei hat. Ein Leseübungsbuch und eines, das gerade beim Mädchen sehr angesagt ist.
Das ist ein Elsa und Anna Buch.
Das ist Elsa und Anna Buch, ganz genau. Das ist die Eiskönigin, ne?
Ja.
Okay, dann folgen wir jetzt gleich mal an, ne?
Als es still wird auf dem Flur, geht's los. Erst liest Karin Winkens ruhig und betont vor, dann liest Rehm, die seit gut 2 Jahren in Deutschland lebt und zu Hause mehr Kurdisch als Deutsch spricht.
Liebe Oma, gehst gern nach Mittag hat unsere Katze 5 Junge zur Welt gebracht.
Immer wieder sprechen sie über den Text, um das Leseverständnis zu üben. Wie wichtig das ist, hat die aktuelle PISA-Studie gezeigt, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Demnach ist jeder 5. 15-Jährige nicht in der Lage, den Sinn von Texten zu erfassen. Dazu passt, dass nur die Hälfte der getesteten Jugendlichen Spaß am Lesen hat. Auch Rehm findet Rechnen besser als Lesen.
Lesen, das finde ich so viel schwer. Mit Frau Winkes macht es Spaß, aber wie anderes, nee.
Teilziel erreicht, könnte man sagen. Denn die Stunden mit der Lesementorin sollen Spaß machen und die Lust auf Bücher und Sprache wecken.
Und es ist auch für mich wichtig, dass die Rehm den Unterschied kennt, dass ich keine Lehrerin bin. Dass ich für sie sowas wie eine Leseoma bin oder so. Dass sie auch Freude daran hat, weil es für sie ja eigentlich eine fremde Sprache ist, die sie hier liest. Es macht mir auch persönlich sehr viel Freude und ich finde, das sind wir auf einem guten Weg, wir beide.
Was man von der generellen Leseförderung in Deutschland nicht sagen kann. Die PISA-Ergebnisse zeigen, dass die Lesefähigkeit etwas abgenommen hat und jetzt wieder auf dem Niveau von 2009 liegt. Und wie in kaum einem anderen Land hängt die Lesefähigkeit der Kinder bei uns immer noch sehr stark von der Herkunft ab. Der Verband Bildung und Erziehung fordert daher mehr individuelle Förderung. Genau das ist auch der Ansatz von Mentor, die Leselernhelfer, sagt Margrit Schaaf vom Bundesverband.
Wir gehen in die Schulen, wir lassen uns die Kinder, die Leseförderung brauchen, von den Lehrern vorschlagen. Das heißt, wir erreichen dort genau die Kinder, die Unterstützung brauchen.
Bundesweit treffen sich mehr als 12.500 ehrenamtliche Lesementoren einmal in der Woche mit 16.500 Schülern zum gemeinsamen Lesen. Das ist gut, aber nicht gut genug, sagt Margrit Schaaf.
Wir haben in den Schulen Wartelisten mit Kindern. Der Bedarf ist deutlich höher, als wir ihn decken können. Jeder, der gerne liest, ist uns herzlich willkommen, um mitzumachen.
Auch an der Gemeinschaftsgrundschule Hockstein in Mönchengladbach ist das so, betont Konrektorin Anne Heck.
Ich denke, dass pro Klasse 5 bis 6 Kinder schon die Möglichkeit nutzen würden und auch gut brauchen könnten, da jemanden direkt an der Hand zu haben. Es ist da jemand, der hört einem einfach zu. Man kann über das, was man gemeinsam gelesen hat, sprechen und man hat einfach Zeit. Und die Kinder freuen sich riesig, wenn Frau Winkens hier zu uns in die Schule kommt und das macht.
Wenn alles gut geht, bekommt die Grundschule demnächst noch einen zweiten Lesementor, immerhin.
Ja, und es klappt ja einfach wunderbar. Es ist ja eine solche tolle Bereicherung. Herrlich.
Für Rehm und Karin Winkens ist die gemeinsame, sehr konzentrierte Lesezeit vorbei. Zum Schluss gibt es noch eine herzliche Umarmung und das Versprechen, dass man sich kommende Woche genau hier wiedersehen wird.
Sehen wir uns nächste Woche, ne? Mhm. Tschüss, meine Maus.
Tschüss.
Der Buchtitel, der hat mich neugierig gemacht. Geht's dir gut oder hast du Kinder in der Schule? Was der Schulwahnsinn mit uns und unseren Kindern macht und wie wir ihn überleben. Wir hören das ja öfters, auch hier in der Redaktion, von vielen, die Kinder in der Schule haben. Sie erleben das ständige Prüfen, den Notendruck, als echte Belastung, aber sagen trotzdem, natürlich üben wir mit unseren Kindern, natürlich hängen wir uns rein, es sind ja unsere Kinder. Oder sie sagen, wir sind dann so eine Art permanenter Hilfslehrer, so ein permanenter Puffer. Also wir reden jetzt über Schulfrust aus Elternperspektive. Anke Willers, Sie haben das Buch, von dem ich gerade geredet habe, geschrieben. Ist es das, was Sie so frustriert hat, dass dieser Schulwahnsinn, wie Sie ihn bezeichnen, dass der immer mehr ins Familienleben schwappt?
Ja, absolut. Also bei uns war das über viele Jahre das beherrschende Thema. Ich habe 2 Töchter in Bayern in der Schule gehabt und ich würde sagen, das hat unseren Familienfrieden regelrecht bedroht über Jahre.
Was meinen Sie damit, er hat den Familienfrieden bedroht?
Es hat einfach sehr, sehr viel Streit und vor allen Dingen sehr viel schlechte Gefühle hervorgerufen. Die Tatsache, dass unsere Kinder beide nicht so ganz leicht durch die Schule marschiert sind und wir uns immer bemüßigt gefühlt haben zu helfen. Und wir wurden auch regelrecht dazu aufgefordert, also in Zeugnissen, wo drin stand, was man alles vertiefen sollte zu Hause. Und so sind wir in die Hilfslehrerrolle reingerutscht. Ich sage jetzt wir, aber speziell ich als Mutter. Und das hat zu sehr viel Streit geführt und wenn die Noten dann trotzdem nicht gut waren, natürlich auch zu sehr viel Frust.
Und es führt zu Streit natürlicherweise, weil man ja immer den Kindern signalisiert, du bist nicht gut genug, mach mehr und im Grunde genommen sind sie der Antreiber.
Ja, das ist eine ganz ambivalente Situation, weil man natürlich, wenn man mit einem Kind lernt, also jeder, der das schon mal versucht hat, mit seinem eigenen Kind zu lernen, da spielen ja ganz viele Gefühle eine Rolle. Die Mutter oder Vater, der da dann sitzt, der denkt, Mensch, jetzt habe ich die Vektorrechnung schon 3-mal erklärt, warum hast du das jetzt immer noch nicht kapiert und rollt man vielleicht mit den Augen oder irgendwie so. Dadurch fühlt sich das Kind unter Druck gesetzt und diese emotionale Verstrickung, die ja auch mit der engen Beziehung zu tun hat, die führt erstens dazu, dass man gar nicht mehr lernen kann, also weil man einfach dann ein Brett vorm Kopf hat durch diese angespannte Situation und sie führt dann auch irgendwann zu Streit, weil das Kind fängt an zu schreien oder die Mutter fängt an zu schreien und oder der Vater und hinterher fühlen sich alle total schlecht, weil sich einfach Gefühle und Lernstoff miteinander vermischen. Also wir sind eben einfach nicht die Lehrer unserer Kinder, wenn es um schulische Dinge geht.
Die Frage ist immer, warum machen Sie mit? Warum sagt keiner, ich nehme mich mehr zurück und lasse die Kinder jetzt mal alleine wursteln? Denn das ist ja auch die Botschaft, die viele Lehrer rüberbringen. Die sollen lernen, das selbstständig zu machen. Wir wollen hier eigentlich die Leistung der Kinder sehen und nicht die Leistung der Eltern.
Naja, natürlich müssten wir das alle machen, aber wir müssten alle an einem Strang ziehen. Und wenn Sie die konkrete Situation nehmen, also in Bayern ist es ja zum Beispiel so, dass die Kinder nach der 4. Klasse in die weiterführenden Schulen verteilt werden und dass die Eltern da nicht mitreden können. Das heißt, es geht nur über die Noten. Und man möchte ja nicht, dass das Kind, das eigene Kind irgendwie hinten runterfällt. Und deswegen wird man aktiv und man wird auch aktiv. Sie haben vorhin schon gesagt, die Lehrer sagen, die Kinder sollen das selbstständig machen. Das ist aber nur die Botschaft, die an der Oberfläche rüberkommt. Wenn man privat mit Lehrern redet, sagen die ganz oft, ein Kind schafft es durchs Gymnasium nur ganz selten ohne die Hilfe der Eltern. Das sind zwei verschiedene Botschaften, die man da kriegt als Mutter und Vater.
Ist es ein bayerisches Spezialphänomen?
Nein, ich weiß, dass es ganz vielen Eltern so geht und ganz viele auch sagen, und das ging mir auch so, das fand ich ganz schlimm, dass die Schule gemacht hat, dass ich meine Kinder sehr schnell mit so einem defizitären Blick gesehen habe. Und das wollte ich nicht. Ich wollte die nicht so sehen. Ich wollte nicht immer nur sehen, was sie nicht können, sondern ich wollte natürlich auch sehen, dass sie gute Kinder sind und dass sie was können. Dass die Schule so viel mit der Beziehung macht, das finde ich schlimm. Also wenn es nicht gut läuft in der Schule.
Wenn Sie das System nicht ändern können, das System Schule in dieser Leistungsgesellschaft und auch das selektive Schulsystem, damit hängt es ja auch zusammen. Mhm. Welchen Mittelweg haben Sie für sich selber gefunden zwischen diesem, wie Sie es gerade beschrieben haben, halb hysterischen Helikopter-Eltern-Dasein und sich gar nicht kümmern?
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich die Kunst, also diesen Mittelweg zu finden. Bei mir war es gab eine berufliche Veränderung. Ich musste dann beruflich von München nach Hamburg wochenweise und dadurch konnte ich einfach gar nicht mehr so viel zu Hause machen und die Kinder sind dann selber auch stärker aktiv geworden. Also bei der älteren Tochter, die inzwischen aus der Schule raus ist, hat das dann sehr gut funktioniert. Die war dann in der 8. Klasse. Und die hat dann mit Mitschülern, auch mit dem Papa, der musste dann auch mehr machen und ein bisschen Nachhilfe, hat die sich sozusagen dann ganz gut organisiert und das auch gut hingekriegt. Ich wurde so ein bisschen zu meinem Glück auch gezwungen, habe dann gemerkt, naja, erstmal wurden die Noten noch schlechter, aber dann wurden sie wieder besser und dann hatte sie den Bogen einfach raus. Das heißt, es war sozusagen ein äußerer Umstand, der bei uns diesen Cut hervorgerufen hat. Bei der kleinen Tochter hat das aber nicht funktioniert. Also die ist bis heute, die ist jetzt in der 10. Klasse, tut sich immer noch schwer und braucht immer noch viel Support und ich stehe oft noch davor, dass ich eben denke, Mensch, muss ich da eingreifen, soll ich ihr helfen und so weiter.
Anke Villers, Autorin des Buches Geht es dir gut oder hast du Kinder in der Schule? Indem sie darüber schreibt, wie Schulstress die Beziehung zwischen Eltern und Kindern belastet und auch ein bisschen erodiert. Danke, Frau Villers.
Bitteschön.
Chinesische Universitäten waren vielleicht noch nie ein Hort der Freiheit, aber inzwischen hängt in nahezu jedem Hörsaal eine Kamera. Doch nicht nur auf diese Weise schaut der Staat zu und hört der Staat mit. Die Staatsführung hat offenbar ein Klima der Angst befördert, in dem Studierende inzwischen angehalten sind, Dozierende zu verpfeifen, wenn sie allzu Kritisches sagen und umgekehrt. In jeder größeren Vorlesung, sagen Professoren, gäbe es Spitzelstudenten. Und in den vergangenen Monaten wurde eine Reihe von Dozenten wegen unliebsamer Bemerkungen entlassen. Teilweise wurden sie eben von eigenen Studierenden denunziert. Axel Dorlauf berichtet darüber, welche Verunsicherung das auslöst an chinesischen Unis.
Auf seinem alten Campus will Zhang Jiang uns nicht treffen. Bis 2017 war er Journalismusprofessor an der Fremdsprachenuniversität in Peking. Dann hat er seine Universität 5 Jahre vor seinem Pensionsalter verlassen. Als Grund nennt er persönliche Differenzen mit einer Person an der Hochschule. Und Zhang Jiang spricht auch davon, dass es an Chinas Universitäten nicht unüblich sei, dass Studierende ihre Professoren bespitzeln und denunzieren.
Es gibt mehr Fälle als früher. Es gab sie auch schon vorher, aber es war nicht so politisch und kam nicht so häufig vor. Aber die Art der Denunzierung seitens der Studenten ist sehr unterschiedlich. Manche haben vielleicht einen Auftrag, andere teilen einfach die Meinung ihrer Dozenten nicht und finden, dass diese sich nicht politisch korrekt verhalten.
Für einige ist das eine Art studentischer Nebenjob. Es sind Dokumente aufgetaucht, in denen die Aufgaben der Spitzel detailliert beschrieben sind. Radio Free Asia hatte eine solche Anweisung von der Wuhan-Universität für Wissenschaft und Technik veröffentlicht. Einstellungen von Dozenten und Professoren, die nicht ins ideologische Gerüst der kommunistischen Partei passen, sollen danach von Studierenden berichtet werden. Die Ideologisierung an Chinas Universitäten hat seit 2013 unter Staats- und Parteichef Xi Jinping zugenommen. Kein chinesischer Student kommt heute um verpflichtende Marxismuskurse nach der Interpretation der kommunistischen Partei herum, sagt dieser Germanist aus China, der seinen Namen nicht genannt haben möchte.
Die Schulung des Marxismus ist ganz stark verstärkt. Das ist wichtigste Kurs, Pflichtkurs. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Xi Jinping's Werke, Schriften. Das ist Gleichschaltung. Man muss solche Kurse besuchen. Man muss die Prüfung bestehen. Man muss.
2015 hat der damalige chinesische Bildungsminister Yuan Guiren angeordnet, Chinas Hochschulen von sogenannter westlicher Irrlehre zu befreien. Jede abweichende Meinung kann gefährlich sein, sagt der anonyme Professor.
Zum Beispiel, ich wurde benachteiligt. Ja? Ich habe keine Chance, meine eigene Meinung zu äußern. Dann lasse ich das weg. Wenn ich was kritisch, sagen wir ganz kritisch zum Marxismus, kritisch zur Regierung geäußert habe, dann kann jeder Student mich anwenden und sogar anklagen. Es gibt solche Fälle. Und da wurden diese Lehrer entlassen, einfach entlassen.
Viele Dozenten und Professoren an chinesischen Universitäten, die vorher noch Grenzen ausgetestet haben, würden deshalb vorsichtiger werden. Denn für alle geht es auch um den Zugang zu wissenschaftlichen Fördermitteln und Programmen.
Die Regierung vergibt jedes Jahr eine große Summe Geld für diese Forschungsprojekte. Die meisten Themen für diese Ausschreibungen sind erstens mit Marxismus zu tun, zweitens mit Xi Jinping-Ideen zu tun. Diese Ergebnisse der Forschung sind sehr einfach zu publizieren und dann diese Lehrer bekomme viel einfacher höhere Positionen.
Das Ziel der politischen Führung in Peking, die Linientreue des Lehrpersonals an Chinas Universitäten. Mit Hilfe von Marxismuskursen, der gezielten Vergabe von Fördergeldern und auch mit Studenten als Spitze.
Es ist der allerneueste Selbstoptimierungstrend aus dem Silicon Valley. Endorphinfasten. Heißt, sich möglichst wenig Reizen aussetzen für eine Weile, damit möglichst wenig Endorphine ausgeschüttet werden und dann empfindet man nach einer Weile Entzug umso intensiver. Klingt ein bisschen so wie Meditieren, jedenfalls wie ein Abschied aus der Reizüberflutung. Jetzt ist ein neues Label drauf und das hinterfragt gleich Anja Buchmann bei Corso Kunst und Pop. Ich bin Sandra Pfister, das hier war Campus und Karriere. Noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.